Tod in der Dalke. Aus dem Kriminalroman Nur ein Schubs von Jan Bobe. Mini! Nichts. Mini! Nichts rührt sich. Mini, kommst du jetzt? Mini kommt nicht. Die ältliche dürre Pudeldame mit den spärlichen weißen Löckchen trippelt geschäftig durch den herbstlich verwaisten Biergarten der alten Weberei und hinunter zum Dalkeufer. Jene pudeltypische Mischung aus Arroganz und Eigensinn lässt es einfach nicht zu, dass sie auch nur den Kopf dreht, wenn sie gerufen wird. Mini, kannst du nicht einmal hören? Komm, geht sofort bei Fuß, Mama friert! Unbeirrt wuselt Mini die Böschung rauf und verschwindet im nebeligen Nieselregen erstmal hinter dem Kesselhaus, wo es immer so schön nach Ratten und Pipi riecht. Hertha Dreis Mickertöns, Halterin und exaktes menschliches Ebenbild des treuen Tieres, zieht den pinkfarbenen Frottee-Bademantel enger um die schmächtigen Schultern und sehnt sich verzweifelt zurück in ihr völlig überheiztes Apartment im nahen Seniorenzentrum am Bachschem. Gierig zieht sie an der bereits zweiten Zigarette dieses garstig kalten Oktobermorgens, als wolle sie aus dem Glimmstängel neben der dringend benötigten Nikotindosis auch noch ein Quäntchen Verbrennungswärme absaugen. Mini würde schon kommen, nur eben nicht jetzt. Resigniert schweift Herthas Blick über das kleine Flüsschen zum anderen Ufer.
Herr Schané, haben Sie da aber wieder gedacht?
Herthas Argusauge, berüchtigt für seinen Scharfblick bei Nachbarn, Freunden und Verwandten, fokussiert den Spielplatz auf der anderen Seite, wo sich ein Schlachtfeld offenbart. Berge von Leergut, Plastiktüten, Pommesschalen und Pizzakartons.
Da brat mir doch einer einen Storch. Jetzt guck dich dat mal an. So sind sie, unsere leidigen Patrönas, dat glaubst du nicht. Den ganzen Tag faul auf der Naht liegen, dat können sie. Und kriegen nix, aber auch gar nix in die Fitzen. Aber anständige Leute anpumpen, bis dat het für ihre nächste Pulle reicht. Bett und Heizung zahlt ja die Wohlfahrt. Und alles andere Heidewitzka durch den Hals, wat kost die Welt.
Wollüstige Entrüstung macht sich breit in Hertha und drängt die klamme Kälte in ihren dürren Knochen schlagartig in den Hintergrund. Der Tag ist gerettet und nicht nur der. Was hier vor ihr liegt, bietet wunderbaren Gesprächsstoff für mindestens eine Woche. Und dann schmeißen sie auch noch die schönen Klamotten weg, die sie aus der Kleiderkammer geschenkt kriegen. Eine schöne Fließjacke von Wolfskin dümpelt im Flachwasser am Ufer. Mini kommt geschäftig hinter dem Kesselhaus hervor und trippelt hurtig über die Brücke. Sie wühlt in den Abfällen, schlingt im Vorbeigehen einen Pizzarest herunter, obwohl sie weiß, dass sie irgendwann davon kotzen muss, und stüskert etwas unbeholfen die Böschung hinab zum Fluss.
Mini!
Der herrschaftliche Ruf von jenseitigen Ufer verhallt wie immer ohne Wirkung. Im Gegenteil, Mini sieht sich zu verwegeneren Taten angespornt. Die Fließjacke hat es ihr angetan. Vorsichtig taucht sie ihre spillerigen Vorderläufe ins brackige Wasser und schnüffelt intensiv an dem Stoff.
»Mini, komm so butz da raus! Musst du denn immer in ne Motsche ölen?«
»Du kannst mich mal«, scheint Mini zu denken und wagt sich noch einen Schritt weiter ins eiskalte Wasser. Sie weiß genau, gleich wird sie eine halbe Stunde lang in der Badewanne in wunderbarem, duftendem, warmem Wasser geschrubbt, wenn sie sich jetzt nur so richtig ordentlich einsaut. Vorsichtig packt sie einen Jackenärmel mit den Zähnen und zieht.
»Mini, komm weg da, dat is ba!«
Mini zerrt kräftiger, ein Knurren entweicht ihrer faltigen Kehle, aber das Scheißding bewegt sich nicht die Bohne.
»Mini, geht's aber, Mama holt den Stock!«
Mini stemmt ihre Spinnenbeinchen feste in den Schlick, ein letzter kräftiger Ruck, ein letztes böses Knurren und der Ärmel kommt frei. Unten hängt Entengrütze dran und eine Hand.
»So, mir reicht's!«
Kriminaloberkommissar Hermann Stratkötter hatte mal wieder die Schnauze gestrichen voll. Mit einem herzzerreißenden Stöhnen bog er langsam seinen leidgeprüften Rücken durch. Eine Stunde lang in gebückter Haltung das Gelände absuchen und dabei gefühlte 257 Spurenträger fotografieren und eintüten, ist entschieden die falsche Beschäftigung für einen älteren Herrn, der sich am Ende eines todlangweiligen Nachtdienstes wie auch am Ende seiner aktiven Dienstzeit überhaupt befand. Die obligate Leiche zum Feierabend hatte Hermann oft genug erlebt, so etwas schmiss ihn schon lange nicht mehr aus der Bahn.
Aber alles hätte so einfach sein können. Dass hier ganz einfach jemand stockbesoffen beim Pinkeln in den Bach gepurzelt war, das sah doch ein Blinder mit dem Krückstock. Aber nein, Dirk Helge Reuter Ritterling, Oberverdachtsschöpfer der Kripo Gütersloh und leider Gottes sein neuer Teampartner, musste ja mal wieder jeden Scheißschnipsel nummerieren und katalogisieren, bevor man auch nur Piep sagen konnte. Und ihm, Hermann, blieb mal wieder nichts anderes übrig, als in gottergebener Resignation hinterher zu dackeln, alles zu fotografieren und einzupacken. Zwei große Müllsäcke waren schon randvoll mit Pizzaschachteln, Bierdosen und Rotweinflaschen, alles getrennt in großen Papiertüten verpackt, versteht sich. Jetzt kam Dirk Helge schon wieder mit irgendeiner ranzigen Flasche an, die er aus dem Gebüsch gezogen hatte und die er nun abfällig betrachtete. Vorsichtig roch der Rote daran und verzog angeekelt das Gesicht.
»Puh, was ist das denn für ein Barackenfusel? Da wirst du ja schon blind vom Geruch und der Name ist auch nur was für Leute mit einem schweren Sprachfehler.«
Mit sorgfältig behandschuhten Fingern hielt Dirk Helge Hermann die Flasche hin, damit der sie fotografieren konnte. Hermann runzelte die Stirn.
»Donnerwetter! Echter Isle of Malt Whisky!«
Die Marke kannte er, die gönnte er sich höchstens mal zu Weihnachten. Von wegen Barackenfusel, Prolet. Egal, was hier passiert war, irgendwer hatte dabei mächtig die Spendierhosen angehabt, so viel war klar. Aber er dachte nicht im Traum daran, Dirk Helge seine Gedanken zu offenbaren, der drehte doch auch ohne konkrete Verdachtsmomente schon voll im roten Bereich. Nee, Feierabend war jetzt einfach wichtiger.
»Okay, das war's hier«, verkündete er bestimmt, »ab nach Hause und ins Bett.«
»Nein, um 9:30 ist schon die Obduktion angesetzt. Ich habe eben mit der Staatsanwaltschaft gesprochen. Die haben um 13 Uhr eine Leichenöffnung in Bielefeld und kommen vorher schnell hier vorbei. Und der Frühdienst ist schon raus zu einem dicken Villeneinbruch in Reda-Wiedenbrück. Irgendeiner von uns muss dahin. Wir haben noch nicht mal einen Anerkennungszeugen.«
»Wir machen das für euch«, meldete sich eine Stimme hinter Helge. Ein älterer Streifenpolizist war zu Fuß über die Dalkebrücke herangekommen, einen muffeligen Youngster im Schlepp. Angelegentlich betrachtete er die Whiskyflasche und runzelte kurz die Stirn.
»Ah, Henry, das ist ja echt nett von euch«, freute Hermann sich. »Der Nachwuchs muss ja auch mal was Vernünftiges geboten kriegen, oder Patrick?«
Interessiert sichtete Henry den Tatort und die Asservate, während sein Zauberlehrling Löcher in die Luft starrte.
»Und was den Anerkennungszeugen anbetrifft, da habe ich eine Idee, lasst mich nur machen.«
Er grinste gut gelaunt. Hermann hatte bereits alles in den Kofferraum des Astra-Kombi gepackt.
»Lass gehen, Roter, Feierabend!«
Dirk Helge schien immer noch nicht realisiert zu haben, dass die Tatortaufnahme beendet war. Er bockte wie ein kleiner Junge, den man vom Spielplatz zum Abendessen ruft, und stieg erst ein, als Hermann anrollte und Anstalten machte, ohne ihn zu fahren. Das Glockenspiel am Rathaus schlug 10. Haargenau in dem Moment, als Conny die Citywache passierte und den Berliner Platz betrat. Seine Welt, sein Königreich. Er blieb kurz stehen, scannte mit kleinen roten Augen die Platte und ging dann, nachdem er alles geprüft und für gut befunden hatte, hinüber zur Bank an der großen Kastanie, stellte seine beiden Plastiktüten ab, checkte kurz den Mülleimer und ließ sich dann gemächlich nieder. Sein Stammplatz, sein Thron, von dem aus er den HVP regierte, wie er in Fachkreisen immer noch heißt. Hertie ist längst schon Geschichte, aber niemand käme auf die Idee, jetzt Karstadt-Vorplatz zu sagen. Jeden Tag ab Punkt 9 Uhr, immer präsent, immer örsig und immer blau, Conny. 30 Jahre Platte hatten ihre Spuren hinterlassen. Der wüste, einst kastanienbraune Lockenkopf hatte Farbe und Fülle längst verloren und hing nun in langen, fettigen, weißen Strähnen bis über die Schultern hinab. Der immer noch mächtige Bart war jetzt eisgrau, wo er nicht vom Nikotin gelbbraun gefärbt war, genau wie die Finger, die scheinbar nicht ohne Kippe existieren konnten. Conny griff in eine seiner Tüten und zündete die erste Kanne des Tages, Carlsberg Elefant. Eines von vielen Dingen, die Conny Gerke hasste auf dieser Welt, war leblose, schlappe Pilzbierplörre, die nichts kann und nach nichts schmeckt als nach bitterer Hopfenpaste.
»Auf Spülwasser habe ich keinen Bock«, war sein ständiger Spruch.
Conny war echt mies drauf. Sonntag, kein Markt, keine Leute, keine Geschäfte, scheiß Wetter, scheiß Tag. Und jetzt zu allem Überfluss auch noch die Bullen. Wenn es irgendetwas gab, das auf Connys nach unten offener Richterskala noch Lichtjahre unter Dünnbier stand, dann waren es die Sheriffs. Fast lautlos schlich der blaue Passat um die Ecke bei Friesenhausens Zigarrenladen und gondelte im Schritttempo an der Nordsee vorbei Richtung Königstraße.
schlängelte sich geschickt an der Citywache zwischen Sperrpfosten und Fahrradständern durch und verschwand in Richtung Dreiecksplatz. Conny grunzte erleichtert. Er griff in die zweite Tüte, zog einen Kringel Fleischwurst heraus und schnitt sich eine daumendicke Trille ab. Frühstück. Doch es blieb bei der einen Scheibe. Er hatte noch nicht mal geschluckt, da ertönte rechts hinter ihm das Geräusch eines Turbodiesels im Leerlauf. Zwei Türen klappten, ein Funkgerät quakte, Schuhe schlurften und schon standen zwei Kalkmützen vor ihm, die ihn mit geradezu widerlicher Neugier begafften. Conny schaltete schlagartig auf Böse um. Brust raus, Schultern breit, Kinn vor. Zoff mit dem Bullen war Ehrensache und bei Conny Lebensprinzip. Verkniffen musterte er die beiden. Henry, den Älteren, kannte er von früher. Der war so ein seltenes Exemplar. Immer locker drauf, aber knochenhart, wenn's drauf ankam. Der hatte ihn zur wilden Zeit schon etliche Male eingebuchtet. Daneben ein ganz junger Dachs mit Milchbart und Schulterglatze. Na, die würden sich wundern. »Moin, Conny, na, alles klar bei dir?«
»Zisch bloß ab!«
blaffte er die beiden an. Der Junge wurde sofort wehrig, aber Henry kam ihm zuvor. »Nanu, Conny«, fragte er besorgt, »was ist denn mit dir los? Hast du was Falsches gefrühstückt?«
»Geht dich ein Scheiß an!«
Conny kam jetzt richtig in Fahrt. »Passt bloß auf, euch zwei Witzfiguren hau ich jederzeit noch mit links aus dem Hemd.« »Lass mal stecken, Conny«, konterte Henry gutmütig. »Wir werden alle älter. Du bist auch nicht mehr so stark wie früher, höchstens noch im Geruch.« Conny konnte sich an Grinsen nicht verkneifen. Ein guter Spruch kam bei ihm immer an. Dieser Henry schien das zu wissen. Er grinste auch und hielt den Youngster mit einem scharfen Blick zurück, der nur mühsam seine Klappe halten konnte.
»Und was wollt ihr Penner hier?«
Conny amüsierte sich köstlich über seinen Wortwitz.
»Müsst ihr unser einem jetzt schon frühermeiligen Sonntag auf den Sack gehen?«
»Nee, ist wirklich ernst, Conny«, wurde Henry sachlich. »Wir haben an der Weberei gerade einen Toten aus der Dalke gefischt. Keine Papiere, keine Hinweise. Es scheint da letzte Nacht auf dem Spielplatz eine Party gegeben zu haben mit etlichen Strategen. Ich dachte mir, wenn einer den kennt, dann du.« Connys Widerborstigkeit schmolz augenblicklich wie Eis an der Sonne. »Einer von seinen Jungs tot?«
»Es gibt keinen, der hier Platte macht und ich kenne ihn nicht«,
meinte er dick und vermutlich stimmte das sogar. »Ich dachte mir, wir nehmen dich kurz mit und du guckst ihn dir mal an?« Conny überlegte.
»Wo soll's denn hingehen?« fragte er erstmal vorsichtig.
»Frag doch mal nach, Patrick«, sagte Henry zu dem Youngster. Der zog missmutig ab.
»Elisabeth-Hospital«, meldete er kurz darauf vom Streifenwagen. »Guck mal, es kann ja sprechen«,
frotzelte Conny und betrachtete Patrick mit spöttischem Interesse. Henry rollte die Augen.
»Ey, im Elli gibt's aber geiles Frühstück. Das muss schon drin sitzen, wenn ich die Staatsgewalt schon so maßgeblich unterstütze.«
Conny lugte die Bauernschleue aus jedem Knopfloch. »Klar, kein Problem«, versicherte Henry. »Hoffentlich«, fügte er im Stillen hinzu.
»Dass ihr mich auch ja ordentlich zurückbringt und nicht wieder in den Rädaer Forst, so wie ihr Schweinepriester das früher immer gemacht habt.«
Patrick schaute nun völlig verwirrt von Conny zu Henry.
»Nee, geht klar«,
versicherte der mit einem schuldbewussten Grinsen, wohlwissend um den früher gelegentlich durchexerzierten Verbringungsgewahrsam. Notorische Störenfriede wurden damals schon mal gerne weit raus ins Grüne chauffiert und dort ausgewildert. Das Verfahren war nicht gerade legal, der Rückweg per pedes apostolorum jedoch für randalierende Trunkenbolde umso heilsamer. Conny legte den Kopf in den Nacken und der restliche Inhalt der Halbliterdose machte sich ohne erkennbare Schluckbewegung mit Fallgeschwindigkeit auf den Weg in den Gerkischen Schmerbauch. Conny hob die Dose auf Augenhöhe, starrte einen Moment sinnierend aufs Etikett, rülpste vernehmlich und ließ dann den Arm locker fallen. Ein kleiner, tausendmal geübter Schlenker aus dem Handgelenk schleuderte die leere Dose nach hinten weg. Sie beschrieb einen netten kleinen Parabelflug und landete exakt im Mülleimer neben der Bank. Bestens zufrieden mit sich und der Welt ließ Conny sich hinten rechts im Streifenwagen nieder, seinem angestammten Platz. Henry, der auf der Fahrerseite in weiser Voraussicht schon alle Fenster heruntergelassen hatte, setzte sich hinters Steuer. Sie waren noch nicht mal bei Potthoffs Schuhgeschäft vorbei, da hatte auch Patrick schon sein Fenster offen. Staatsanwalt Dietrich Heidkamp verströmte wie immer die ihm eigene Aura aus souveräner Amtsautorität, menschlicher Wärme und teurem Rasierwasser. Wenn er die herbe Duftnote wahrnahm, die Conny nun in die Prosektur des St. Elisabeth-Hospitals einbrachte, so ließ er es sich mit keinem Wimpernschlag anmerken. Hier war man Schlimmeres gewohnt. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind und uns helfen, begrüßte er Conny mit einem festen Handschlag. Ich bin Staatsanwalt Heidkamp.
Konrad Gerke,
stellte Conny sich unbeholfen vor.
Gerke, Konrad Gerke, sinnierte Heidkamp. Kennen wir uns nicht?
Jau, da war mal was.
Conny grinste verlegen.
Ist aber schon eine Ewigkeit her. Ich hatte da mal eine Schlägerei in der Handwerkskammer.
Genau, hatten Sie nicht seinerzeit den kompletten Prüfungsausschuss verdroschen?
Stimmt, das hat ordentlich gerumst damals,
erinnerte Conny sich nicht ohne Stolz. In der Hauptverhandlung aber auch, wenn ich mich recht entsinne.
18 Monate ohne Bewährung. Der Innungsmeister ist doof gefallen und hat sich den Schädel aufgeschlagen. Naja, ich war ja auch nicht gerade ein Kind von Traurigkeit damals.
Wohl wahr, philosophierte Staatsanwalt Heidkamp. Er griff in die Brusttasche und zog eine Schachtel hervor, öffnete sie und bot Zigarillos an. Patrick, der ohnehin nicht ganz frisch aussah, lehnte ab. Conny nahm dafür zwei, was niemand wunderte. »Wie sieht's aus?«, fragte Heidkamp nach einigen tiefen Zügen. »Wollen wir mal einen Blick werfen? Das ist doch okay für Sie.«
»Kein Problem, bin Kummer gewohnt«,
meinte Conny eine Spur zu forsch. Sie gingen hinüber in den Sektionsraum, wo die Münsteraner Gerichtsmediziner bereits mit Vorbereitungen beschäftigt waren. Zögernd ging Conny Gerke zum Sektionstisch. Der Sektionsgehilfe, ein spindeldürrer, zauseliger Schrat mit langen, pechschwarz gefärbten Haaren, dunklen Augenringen und neurodermitischer Haut, sah selbst aus wie ein Untoter. Er schlug das Tuch zurück und deckte den bereits entkleideten Leichnam komplett auf. Conny stand eine Weile still da und blickte lange in das bärtige Gesicht. Dann sah er den Leichnam sorgfältig von allen Seiten an. Er ergriff eine Hand des Toten und betrachtete sie genau. Dann sah er auf. Die Hand hielt er weiter fest.
»Das ist Effe.«
»Ah, Effe. Und wie weiter?« Henry beugte sich interessiert vor.
»Nix weiter. Nur Effe. Ist die Tage hier aufgetaucht, auf Durchreise. Das war noch so einer vom alten Schlag. Gibt's heute ja gar nicht mehr. Im Sommer immer im Süden, Bayern und so, und im Winter dann rauf in den Norden, Hamburg, Hedwig Holzbein die Richtung.«
»Ah, das ist also Effe. Und du weißt sonst nichts über den? Ihr habt euch doch unterhalten.«
»Also Effe ist hier, wie gesagt, vor ein paar Tagen zum ersten Mal aufgetaucht. Irgendwann mittags auf den HVP. Hat sich irgendwo eine Bratwurst geholt und einfach zu uns auf die Bank gesetzt. Schien ganz nett zu sein. Irgendwer hatte eine Pulle Fofo, die ließ er rumgehen. Effe hat auch was abgekriegt, aber als die Pulle leer war, haben wir ihn so ein bisschen angegraben. Er könnte ja auch mal einen ausgeben und so. War auch gar kein Problem. Effe zog ab und kam prompt mit einer Pulle Schnaps wieder. Schien gut bei Kasse zu sein. Auf jeden Fall war das ein lustiger Nachmittag. Wir waren abends total stramm. Vor allem Effe. Der hat gezogen wie eine Kreiselpumpe.«
»Wann war das denn?«
»So vor 3 Tagen.«
»Ah, und gestern gab es dann die dicke Sause im Webereipark?«
»Erzählt man sich. Effe hatte Geburtstag oder so. Auf jeden Fall wollte er einen ausgeben auf dem Spielplatz. Hab ich aber nur gehört, ich war da nicht mit bei.«
»Wie? Es gab einen umsonst und du warst nicht da?«
»Nee, mir ging's nicht gut. Muss wohl was Falsches gegessen haben. Ich glaub, die Fleischwurst hatte schon einen Stich. Jedenfalls habe ich mir die Seele aus dem Leib gekotzt. Den Rest willst du gar nicht wissen.«
»Okay, das habe ich soweit. Haben Sie noch Fragen, Herr Heidkamp?«
»Nein, wenn Herr Gerke nichts mehr weiß, kann ich auch nichts fragen.«
»Herr Gerke, Sie müssen hier noch unterschreiben, als Anerkennungszeuge.« Zögerlich ließ Conny Effes Hand los, die er immer noch festgehalten hatte, und unterschrieb schwungvoll das Formular, das der Schrat ihm auf einem Klemmbrett reichte. »Dann vielen Dank für Ihre Hilfe und alles Gute für Sie.« Staatsanwalt Heidkamp verabschiedete Conny mit Handschlag.
»Keine Ursache«,
murmelte Conny und warf einen letzten langen Blick auf den Toten. Heidkamp nickte dem Sektionsgehilfen zu, der bereits ein handelsübliches, handliches Schlachtermesser mit gelbem Kunststoffgriff in der Hand hielt. Er zog es ein paar Mal gekonnt über den Wetzstahl und führte routiniert den Skalpierschnitt aus, im Nacken von Ohr zu Ohr. Als er dem Toten die Kopfschwarte wie eine Mütze von hinten nach vorn übers Gesicht zog, stürzte Patrick wie ein geölter Blitz nach draußen. »Na, Alter, war doch nicht so ganz ohne, was?« Henry sah mitfühlend zu Conny rüber, der es auf einmal sehr eilig hatte, ans Tageslicht zu kommen. Im Treppenhaus blieb er plötzlich stehen und sah Henry mit seltsam spitzem Gesicht an.
»Du, sag mal,
Könnt ihr wirklich ausschließen, dass da einer dran gedreht hat?
Henry überlegte einen Moment. Ich sag's mal so, ich kann nicht ausschließen, dass sich hier einer in die Hose geschissen hat, begann er mit einem Seitenblick auf den recht grüngesichtigen Patrick. Ich kann nur sagen, ich riech nix.
Ja, aber wer sagt euch denn, dass der von ganz alleine in den Bach gesegelt ist?
Keiner. Aber unser Freund hatte richtig gut getankt. Jetzt stell dir mal vor, du stehst hackenkackenvoll am Steilufer, strollerst friedlich in die Dalke und hast dabei schon von selber deine liebe Not, überhaupt nur stehen zu bleiben. Hast du? Conny nickte. Na guck, da braucht doch nur einer kommen und pusten und schon liegst du drin. Beweisen kann das kein Mensch, außer du hast einen Augenzeugen. Komm, wir gehen frühstücken bei Schwester Eva. Aber Conny war schon zur Tür hinaus und ging zielstrebig am Streifenwagen und am kotzenden Patrick vorbei in Richtung Stadtring. Henry ließ Patrick draußen an der frischen Luft und ging zurück in die Prosektur. Der Sektionsgehilfe hatte mittlerweile unter erheblicher Kraftanstrengung den Schädel des Toten aufgesägt und das Gehirn entnommen, das der Gerichtsmediziner gerade in zentimeterdünne Scheiben schnitt, wobei er sich angeregt mit dem schmauchenden Staatsanwalt unterhielt. Der Schrat setzte wieder sein Schlachtermesser an und führte einen kräftigen Schnitt vom Kinn bis zum Unterbauch, womit er den Körper vollständig eröffnete. Sofort machte sich aus der Bauchhöhle ein starker, süß-säuerlicher Geruch. Heidkamp zückte ein Notizbuch. Die Quoten, meine Herren? Schrat und Prof schnüffelten beide intensiv. 2,8, meinte der Prof schließlich. Nee, satt über 3. Der Schrat schüttelte skeptisch den Kopf. 3,2, legte er sich schließlich fest. Und irgendwas riecht hier nach Teer. Beide blickten zu Heidkamp. 3,5, meldete dieser, notierte die Werte und steckte das Notizbuch ein. Henry blickte verständnislos von einem zum anderen.
Nur ein Spielchen unter Fachleuten, erklärte der Prof schließlich.
Mein alter Institutsleiter konnte zuverlässig den Blutalkoholwert am Geruch der geöffneten Leiche auf 1-2 Zehntel genau bestimmen und wir versuchen es ihm nachzumachen. Kleines pathologisches Experiment. Einsatz, eine Runde Kaffee bei der nächsten Leiche. Manchmal sind wir ziemlich gut, aber die Werte weichen doch immer noch um bis zu 0,5 Promille ab. Was würden Sie sagen?
Keine Ahnung. Ich kenne nur die normale Fahnde. Ich wusste nicht, dass man auch inwendig riecht. Doch, doch. Der Alkohol geht über den Verdauungstrakt durch die Pfortader direkt in die Leber, wo er zu Acetaldehyd abgebaut wird. Erst dann verteilt er sich über die Blutbahn im gesamten Körpergewebe, um dort weiter resorbiert zu werden. Er dünstet daher nicht nur über die Lunge und die Mundschleimhäute aus, sondern zum Beispiel auch über die Haut und natürlich besonders intensiv über die inneren Organe, sofern sie mal der Luft ausgesetzt werden. Ihr Tipp? Da muss ich raten. Am Tatort wurde jedenfalls gesoffen bis zum Stillstand der Pupillen. Auch harte Sachen. Da lagen 2 Whiskyflaschen rum. Und das waren alles keine Anfänger. Ich sag mal 3,8.
Die Obduktion nahm ihren routinemäßigen Verlauf. Organe wurden entnommen, gewogen und seziert. Unzählige Proben wurden in speziellen Behältern gesammelt. Der Lunge widmete Professor Schneider besondere Aufmerksamkeit.
Die Leiche wurde in einem Fluss gefunden, Kopf unter Wasser, sagten Sie? Ja genau, schauen Sie hier.
Henry nahm die provisorische Ermittlungsakte zur Hand und suchte die entsprechenden Fotoausdrucke heraus. Der Prof zog schließlich die Gummihandschuhe aus und begann seine Hände gründlich zu schrubben, während der Schrat einen kräftigen, doppelten Faden circa 1 Meter lang in eine starke, gebogene Nadel einfädelte und die Leiche mit unglaublicher Geschwindigkeit zunähte, wobei er alle zuvor entnommenen Organe wieder hineinstopfte.
»Okay, kommen wir zum vorläufigen Obduktionsergebnis«, sagte der Prof dann zu Henry. »Es spricht alles dafür, dass der Mann dort starb, wo er gefunden wurde. Er ist eindeutig ertrunken. In den oberen Atemwegen finde ich Blätter der kleinen Wasserlinse, auch Entengrütze genannt. Die Lunge ist gut mit Wasser gefüllt.
Liegen Anzeichen für Fremdverschulden vor?
Keine klassischen. Hier, diese leichten Hautabschürfungen im Gesicht lassen auf einen Sturz schließen. Weitere Verletzungen oder Anzeichen für äußere Gewalteinwirkung sind nicht feststellbar. Ansonsten war der Mann erstaunlich gesund. Kräftiges Herz, intakte Gefäße, sportliche Konstitution, schlank und Nichtraucher. Der hätte locker noch 30 bis 40 Jahre machen können.
Gibt es Anzeichen für Alkoholismus?
Keine anatomischen. Die Leber ist völlig okay, was aber nicht heißt, dass der Mann kein Trinker war. Sichtbare Anzeichen treten erst im Endstadium auf. Aber die Laborwerte werden uns schon genauere Auskünfte über seine Trinkgewohnheiten verraten.
Nach allem würde ich sagen, dass unser Kunde aus unbekanntem Grund die Böschung hinabstürzte und dort im Wasser aufschlug, woraufhin er bewusstlos wurde und einfach ertrank.
Und welche Gründe konnte das haben? Fragte Henry interessiert.
Möglichkeiten gibt's viele, aber höchstwahrscheinlich hat es schon mit dem Alkoholkonsum zu tun. Das drängt sich auf. Einerseits als Ursache für den Sturz und zweitens dafür, dass er nicht mehr aus eigener Kraft hochkam und im Flachwasser ertrank.
Also Unfalltod?
Spricht alles dafür, obwohl, wenn ich mir die Endlage im Wasser so betrachte, liegt ziemlich weit drin für einen einfachen Sturz, oder?
Ja genau, finden Sie nicht auch? So steil ist die Böschung da gar nicht.
Wenn der wirklich so voll war, wie Sie getippt haben, wäre er hier runtergekullert und vielleicht mit dem Kopf im Wasser gelandet. Er war aber vollständig drin und halb untergetaucht.
Also könnte doch jemand nachgeholfen haben, vielleicht oben vom Böschungsrand ordentlich gestoßen?
Gut möglich. Das ist natürlich alles reine Spekulation. Er kann ja auch die ersten Meter die Böschung hinabgestolpert und dann nach vorn in einer Art Flugrolle bis in den Fluss gelangt sein.
Aber denkbar ist auch, dass unser Freund nur bis unten zum Ufer gepurzelt ist.
Wenn einer dran gedreht hat, dann hat er ihn dort unten im bewusstlosen Zustand vielleicht einfach noch einen Meter weiter gerollt.
Hätte, wäre, wenn, leierte Staatsanwalt Heidkamp. Das ist mir alles viel zu schwammig. Keine konkreten Fakten, nicht das Fitzelchen eines Motivs.
Er holte ein Formular aus der Mappe, das er schwungvoll unterschrieb und an Henry überreichte.
Ich gebe die Leiche zur Bestattung frei, hier ist der Beerdigungsschein.
Soweit zum Toten in der Dalke. Wenn Sie das Ende der Geschichte wissen wollen und den Anfang, dann lesen Sie nach in meinem Kriminalroman Nur ein Schubs. Das Buch ist noch im Buchhandel erhältlich, im Internet findet man auch das E-Book. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr Jan Bobe.